Von mir auch guten Morgen, herzlich willkommen hier und alle, die uns zuhören. Und ich möchte beginnen mit was Erfreulichem. Als ich so auf meinem Platz gesessen bin und hier den Blumenstrauß angeschaut habe, hat es mich richtig erfreut. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, vielleicht auch besonders in der jetzigen Zeit, auch über die schönen Dinge, über die positiven Sachen zu sprechen und es vielleicht auch hervorzuheben. Ich denke mal, die meisten von uns, oder denke mal eigentlich, hoffe ich mal alle, allen geht soweit gut, und wir sollten uns ja nicht nur zur Zeit, auch überhaupt immer wieder auch an den Dingen, die uns gegeben sind, die schön sind, die Gott geschaffen hat, auch erfreuen. Ich denke mal, wir können uns auch erfreuen über die Zeit, über das Wetter zurzeit ist ja auch sehr schön. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber ich bin da auch oft und gerne auch mal draußen. War auch gestern mit dem Fahrrad ein Stück unterwegs. War ja schönes Wetter. Also, und ich denke mal, da kann man sich und sollen wir uns auch gegenseitig ermutigen und auch über diese Dinge uns freuen, dürfen wir uns auch freuen. Ja? Und gut, im Alltag sieht es oftmals vielleicht anders aus mit den besonderen Umständen, unter denen wir alle ja leben und, denke ich mal, auch der ein oder andere auch vielleicht mehr oder weniger beeinflusst wird. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns doch ermutigen, und ich hoffe auch, und ich soll auch das Ziel der heutigen Predigt, der heutigen Gedanken sein, dass wir da auch ein Stück weit was mitnehmen für den Alltag und uns auch erfreuen dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir Gottes Wort haben dürfen, dass wir, egal was für Umstände von außen einwirken, wir werden dann auch noch im Einzelnen drauf eingehen, uns beeinflussen wollen, dass wir trotz allem eine Hoffnung haben, die nicht zu Schanden wird, die ewig ist und die wir jetzt hier ganz praktisch erleben dürfen. Ja, das war so ein bisschen ein Gedanke zu Beginn. Und ich möchte dann auch gleich einsteigen. Wir sind ja zurzeit in der Predigtreihe im Philipperbrief. Wir haben ja schon zwei Sonntage über den Philipperbrief gehört hier sonntags morgens. Und ich soll heute weitermachen im Philipper Kapitel 1. Und zwar soll es eine Betrachtung geben über die Verse 20 bis 30. Vorab, ich habe den Bibeltext, wenn ihr mitlesen wollt, nicht wundern, ich habe den Bibeltext aus der NEU, und ich habe auch ein paar Gedanken, werde ich auch einflechten, aus der MacArthur Studienbibel. Da habe ich auch ein bisschen nachgeschaut und studiert. Heißt ja Studienbibel, dass man da studiert mit und so weiter. Ne? Okay, das nur als Hinweis. Und ich will zu Beginn erstmal auch den Text komplett lesen. Und zwar, der Text ist überschrieben, ich weiß nicht, bei manchen ist die Gliederung anders, aber in der NEU ist es überschrieben, die Verse 20 bis 30 im Philipperbrief, Kapitel 1, ist die Überschrift: Hauptsache, Christus wird geehrt, ist die Überschrift. Ich lese Philipper 1, Verse 20 bis 30. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus alles an mir getan hat. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt davon hört. Ja, soweit erstmal der komplette Text. Ich werde dann auch die einzelnen Verse nochmal einzeln lesen, wenn wir dann dazu kommen. Ich habe den Abschnitt in 4 Punkte gegliedert. Zu Beginn der Vers 20 als einzelnen Vers, den habe ich überschrieben: Ruf und Nachruf des Paulus in der Öffentlichkeit und in der Gemeinde. Dann die Verse 21 bis 26 habe ich überschrieben mit Leben und Sterben für und mit Christus, Aufgaben und Zeugnis zu Lebzeiten und in Anführungszeichen Vermächtnis über den Tod hinaus. Vers 27, würdig des Evangeliums zu leben, Zeugnis des Gläubigen und Einheit der Christen. Und dann der Schluss, die Verse 28 bis 30, Widersprüche und Anfeindungen als Zeichen, in Anführungszeichen, des richtigen Weges des Gläubigen, Bestätigung des Glaubens. Ja, wir wollen zunächst nochmal den Vers 20 anschauen, also Ruf und Nachruf des Paulus in der Öffentlichkeit und in der Gemeinde. Ich lese nochmal, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, es sei durch mein Leben oder durch meinen Tod. Ich habe hier einen kurzen Gedanken aus der MacArthur Studienbibel. Zu diesem Vers will ich auch soweit zitieren. Also man sieht hier aus diesem Vers ganz deutlich, dass Paulus also absolut auf Christus, auf seine Verheißung vertraut. Er stützt sich darauf und erwartet gespannt auf die Erfüllung dessen. Und ganz wichtig auch, er wird dabei nicht zuschanden werden. Und das können wir uns auch immer wieder zurufen. Ja, wir kennen auch, es gibt ja genügend Verse, es gibt ja ein schönes Lied dazu, jeder, der auf Christus hat, der wird nicht zuschanden werden. Ich habe den Text nicht genau im Kopf, ich kenne es nicht auswendig, aber es gibt ja viele Texte beziehungsweise auch Lieder dazu. Und ich lese auch nochmal hier dazu, zu diesem Punkt, einen Parallelvers aus Römer 9, Vers 33. Von dem geschrieben steht, also von Christus, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und das dürfen wir uns zurufen. Und jetzt auch nochmal zu Paulus und auch vielleicht im übertragenen Sinne, was uns betrifft. Und zwar in diesem Vers sehen wir ja, irgend steht was drin, Paulus möchte groß gemacht werden, aber nicht Paulus selbst, nicht seine Person, nicht sein Ich, sondern es geht nicht um seine Person hier, sondern es geht ihm in allem um Christus. Christus soll durch ihn, an ihm und durch ihn groß gemacht werden. Und man könnte auch, es gibt auch, ich habe jetzt die Stelle nicht rausgesucht, es gibt auch Stellen dazu, wo steht, dass Paulus selber auch schreibt, dass er selbst abnehmen muss, sein Ich. Ne? Es geht um die Person, also sein Ich, sein Fleisch, also das menschliche, fleischliche. Die Person, ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen, muss wachsen. Und das sollte auch bei uns, oder das möchte ich uns auch zurufen und auch sagen, dass unser Ich, mein Ich, euer Ich, muss kleiner werden und Christus Raum zu geben, um zu wachsen. Und wie kann das jetzt geschehen, dass ich abnehme und Christus größer wird? Und da haben wir auch einen schönen Vers dazu, oder beziehungsweise Paulus sagt hier, er ist bedacht, nicht etwas zu tun, wofür er sich schämen müsste. Ja? Und habe ich mir so die Frage gestellt, wie sieht es bei mir? Ne? Man sollte immer versuchen, erstmal bei sich zu schauen, bei sich anzufangen. Wie sieht es bei mir aus? Wie ist mein Verhalten nach außen? Habe ich schon was getan, habt ihr schon was getan, worüber ihr euch schämen musstet oder müsst, je nachdem, wie es ist. Ich habe da so gedacht, auch ganz praktisch, ne, im Straßenverkehr, wenn wir unterwegs sind, wie verhalten wir uns da? Ne? Manchmal denkt man ja so, ich sitze in meinem Auto oder vielleicht, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, gut, da kann man mich vielleicht eher noch, ich sage in Anführungszeichen, dumm läuft, das hatte ich auch jetzt, interessante Geschichte, fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin auch gesehen mit dem Fahrrad. Also habe mich nicht verkehrsregelwidrig wohl verhalten, aber ich bin da wohl ein bisschen flott irgendwo da durchgefahren, vorbeigefahren und sie ist irgendwie mit dem Auto gekommen und da hat sie mich dann so irgendwie angesprochen drauf und das war jetzt nichts Schlimmes, aber irgendwo, wenn wir vielleicht im Auto sitzen, denkt man vielleicht, mich sieht jetzt keiner, ne? Und wie verhalte ich mich? Ja? Ich soll mich aber so verhalten, dass ich mich nicht schämen muss für alles, was ich tue. Also vor der Öffentlichkeit, in der Gemeinde und so weiter. Also das ist, denke ich mal, auch ein guter Hinweis, wenn man vielleicht mit dem Blick da dran gehen. Und es ist auch ein Punkt, der sicherlich hier auch reinspielt. Wie kann Christus in meinem Leben gewinnen, zunehmen? Ne? Dass ich wirklich, da wir kommen dann weiter unten noch drauf, auf verschiedene Punkte, auf Tugenden oder auf Hinweise. Aber das hier zu diesem, dass man sich nicht schämen muss, für was, das man tut. Und es geht in Paulus ja auch noch weiter. Es geht ja einmal hier im jetzigen Leben. Wie sieht mein Leben jetzt aus? Wie ist mein Ruf? Ja, wie komme ich bei den anderen an? Ja, ich denke mal, normalerweise hat man ja schon irgendwo das Bestreben, einen guten Ruf zu haben. Ich denke mal, keiner wünscht sich, wenn über einen schlecht geredet wird oder gelästert wird oder wenn da was dran ist. Ne? Aber es geht nicht um mich, sondern eigentlich um die Ehre Gottes soll es eigentlich gehen. Und das geht ja hier beim Paulus sogar über das Leben hinaus, in den Tod hinaus. Was ist jetzt hier vielleicht gemeint? Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie sieht es aus, wenn wir mal sterben? Wie ist der Nachruf? Ich meine, ich denke mal, ihr alle wart schon auf Beerdigungen. Ne? Und da wird ja immer so ein Nachruf, der sogenannte Nachruf. Ne? Also wenn man jetzt so, manchmal sieht man auch Anzeigen, wenn ein Arbeitskollege vielleicht plötzlich verstorben ist oder so in dieser Welt, da wird ja irgendwo eine Liste, was der alles gut gemacht hat und also nur Positives. Ist ja auch richtig so, soll man sicherlich auch so machen. Aber ist die Frage, wie sieht da unser? Ich habe mir so Gedanken gemacht, vielleicht auch insbesondere als vor 2 Jahren mein Bruder plötzlich unerwartet verstorben ist. Also mein Bruder ist beim Herrn, der war ganz klar gerettet und gläubig, war auch ein Zeugnis und da komme ich eben auch auf den Nachruf, was hier Paulus mit sicherlich auch meint. Und ja, das hat mich auch ein Stück weit beeindruckt. Ich denke mal, das darf ich so auch sagen, dass mein Bruder auch, sage ich mal, dahingehend einen Nachruf bekommen hat zur Ehre Gottes. Ja, also nicht jetzt seine Person, sondern zur Ehre Gottes, dass er eben ein Vorbild war, also für andere. Und das kann ich auch so bestätigen. Er war jederzeit hilfsbereit. Er hat keinen Unterschied gemacht bei Kollegen, bei Nachbarn und Bekannten und er war immer hilfsbereit und er war ein großes Zeugnis. Also alle seine Arbeitskollegen, die waren ja auch da bei der Beerdigung, die haben das natürlich auch mitgekriegt alles und so weiter. Und er hatte wirklich da auch ein gutes Zeugnis, das er, sage ich mal, hinterlassen hat. Und das ist einfach soll einfach ein Ansporn sein, ein Gedanke sein, das, was wir hier tun oder nicht tun, das hat Auswirkungen, auch über unseren Tod hinaus. Und das sollte uns auch anspornen. Wir wissen nicht, wann wir, komme ich noch drauf, wir wissen nicht, wann wir zum Herrn gehen, wann unser Leben zu Ende sein wird. Und manchmal kann es schnell gehen und wir wissen es gar nicht. Also das so hat mich auch ein Stück weit schon beeindruckt. Ja, das war Punkt 1. Jetzt komme ich zu Punkt 2. Die Verse 21 bis 26 ist jetzt ein längerer Abschnitt. Darüber habe ich nochmal die Überschrift. Leben und Sterben für und mit Christus, Aufgaben und Zeugnis zu Lebzeiten und ein Vermächtnis, na, das habe ich jetzt hier schon, Vermächtnis über den Tod hinaus, das habe ich hier schon mit ein Stück weit, war schon in diesem Vers 20 mit drin, aber das kommt jetzt nochmal ein Stück weit verstärkt. Ich lese nochmal die Verse. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus alles an mir getan hat. Genau, wir haben hier, ich will noch mal ein Zitat auch aus der MacArthur Studienbibel hier zum Vers 21 vorlesen. Für Paulus war Jesus Christus die Quintessenz des Lebens. Christus war Grund seiner Existenz und er sagt jetzt hier, das Sterben ein Gewinn. Wie kann jetzt sein, dass Sterben Gewinn ist? Ich meine, der Tod ist ja immer eigentlich nichts Schönes. Und über den Tod reden die Menschen ungern. Ja, also eben wenn mal jemand stirbt und man ist bei einer Beerdigung, dann muss man sich ja zwangsläufig irgendwo mal auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber sonst wird es möglichst vermieden. Und ich denke mal, wir als Gläubige, oder wenn ich jetzt wieder mich zuerst nehme, also Angst vor dem Tod kann ich frei sagen, weil ich weiß, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Angst vor dem Tod habe ich keine, aber Angst vor dem Sterben schon. Also das, denke ich mal, ist auch irgendwo natürlich, weil man weiß ja nie oder weiß nicht, wie man stirbt. Ja, stirbt man plötzlich, zack, ist man weg. Und beim Herrn, ne, das ist ja dann der nächste Punkt, oder wie ist es? Ne? Das hat keiner, weiß keiner und keiner weiß, wann es sein wird. Und es ist auch richtig und gut so. Gott bestimmt ja letztendlich die Lebenslänge eines jeden Menschen und natürlich auch uns von uns Christen. Aber wie kann jetzt Sterben ein Gewinn sein? Eben der Hintergrund, sicherlich muss man das auch, das können nur Gläubige sagen, dass Sterben ein Gewinn sein kann. Ein Ungläubiger kann das nicht sagen. Also das ist unmöglich, weil ein Ungläubiger hat keine Hoffnung. Wir haben aber eine Hoffnung und deswegen kann Paulus das auch so sagen, dass für uns Gläubige Sterben ein Gewinn ist. Für uns, die wir dann eben abscheiden. Und wo sind wir dann? Eben beim Herrn, in der Herrlichkeit. Es gibt nichts Schöneres. Ja? Es gibt nichts Schöneres, als beim Herrn zu sein, in der Ewigkeit zu sein, in der Herrlichkeit. Ja, da ist sind alle Wohltaten, alles Gute, was wir hier auf dieser Erde haben, nicht zu vergleichen damit. Eben die Möglichkeit, alle Zeit beim Herrn zu sein und in der Herrlichkeit und wirklich erlöst zu sein von allen Widrigkeiten, von allem, was uns hier bedrückt und hier unschön ist und so weiter. Eben, und deswegen, Paulus wusste, wenn er stirbt, würde er die völlige, bewusste, persönliche, ungehinderte Gemeinschaft mit seinem Herrn erleben. Deswegen hat er das auch so, kann er das auch so sagen, und das sollten wir eigentlich auch so sagen können, dass wir dann eben beim Herrn sind und es uns um ein Vielfaches besser geht. Aber Paulus schreibt hier weiter, er muss noch da bleiben. Gut, er kann es jetzt, sagen wir mal, er weiß ja nicht, wann er abzuscheiden hat. Er legt es ja auch in Gottes Hand. Aber er hat jetzt keine direkte Offenbarung darüber. Aber er sagt soweit, wenn es denn nötig ist, da zu bleiben, oder es ist wohl nötig zu bleiben, um euretwillen, um euch zu unterstützen, um bei euch zu sein und für euch da zu sein. Und da ist Paulus uneigennützig und stellt seinen eigenen Wunsch. Eigentlich hat er ja den Wunsch, sofort zum Herrn zu gehen. Aber er sieht doch noch die Aufgabe, noch durch die Berufung oder auch die Notwendigkeit, auf der Erde zu bleiben und die Geschwister aufzuerbauen, die Geschwister zu unterstützen, ja, insbesondere ja jetzt die Philipper. Aber wir wissen ja, Paulus hatte ja viele Kontakte, viele Gemeinden gegründet, Korinther und so weiter, also viele Gemeinden in Rom auch waren ja welche und so weiter. Er hatte ja da ganz viel auch auf dem Herzen und hatte die ja nicht aus dem Blick verloren. Und für die wollte er da bleiben und weiter wirken und weiter Zeugnis sein und sie unterstützen. Und das war eben sein Grund, eben, und das sollten wir uns auch fragen, haben wir das auch, so wie Paulus, dass wir die Freunde, dass wir die Gläubigen, die anderen, unsere Geschwister fördern und im Glauben und in der Freude am Herrn. Also das soll eigentlich die Frage sein an der Stelle. Wie sieht es da bei uns aus? Wie sehen wir unser Leben, wenn wir hier auf der Erde sind? Und die Konsequenz daraus, wir haben das auch gelesen, mit dem, er kommt jetzt wieder im Vers 26 drauf, dass es geht, steht hier wieder dran drin, was stolz und froh zu sein, also zu erzählen, sollen die anderen, ne? Aber eben nicht, was ihn angeht, sondern er bezieht sich wieder ganz deutlich auf Jesus Christus, was Christus an ihm getan hat. Nicht er selber, und wir können uns ja auch nicht selber verändern, sondern Christus möchte uns verändern. Und da sollen wir Zeugnis, beziehungsweise sollen ruhig auch, können auch andere froh sein. Ich war auch immer froh, wenn ich jemanden als Vorbild hatte. Sicherlich, wir haben Vorbilder in der Bibel. Den Paulus kann man sich sicherlich ohne Zweifel als Vorbild nehmen, neben dem Herrn natürlich, aber wenn wir jetzt Menschen nehmen, den Paulus oder Petrus oder Timotheus, gibt ja viele, auch im Alten Testament, viele Personen, viele Menschen, die uns Zeugnis sein können. Aber es ist auch wichtig, dass wir auch untereinander, gegeneinander Zeugnis sind und uns Vorbild sind im Gemeindeleben, im Alltag, und dass wir uns auch an jemanden ausrichten können. Und das ist vielleicht auch dem einen oder anderen oder eigentlich unsere aller Aufgabe, dass wir uns gegenseitig darin stützen und uns fördern und uns Zeugnis sind und uns unterstützen. Und der Ruhm eben in Christus, ne? Das ist eben immer der Vordergrund, nicht mich selber zu rühmen oder stolz auf mich zu sein, was habe ich denn Tolles erreicht und geschafft, sondern der Herr hat's getan, der Herr hat's gewirkt. Und wir dürfen dann eben auch dankbar sein. Ja, noch ein paar Gedanken dazu. Es liegt eben an dem Herrn, ob wir noch Tage haben. Also meine Frau sagt immer, wenn du noch Tage hast, dann lebst du noch. Aber wenn jemand stirbt, der hat ja keine Tage mehr. Gott bestimmt das Lebensende. Und wenn wir noch Tage haben, dann sollen wir in diesen Tagen, die wir noch haben, in dieser Gesinnung eben leben. Und wir haben eine Verpflichtung, wir haben einen Auftrag, ganz klar. Man könnte auch, sagen wir mal, fragen, ja, eigentlich, wenn man das vorne dran gelesen hat, habe ich mir so Gedanken gemacht, Paulus schreibt es ja auch, es wäre nichts Besseres, wie gleich beim Herrn zu sein. Eigentlich genügt es doch, ich bekehre mich und dann sterbe ich, dann bin ich beim Herrn, mich gerettet. Also ist doch eigentlich das Allerbeste, wenn man das jetzt mal so kurz fasst. Aber nein, es ist natürlich, ja, ich sage jetzt mal umgangssprachlich Quatsch, es ist natürlich nicht das Ziel, sondern was ist denn das Ziel des Herrn, was ist das Ziel Gottes? Ja, er möchte sein Reich bauen. Er möchte sein Reich bauen und er möchte, dass noch viele, eigentlich alle, wir lesen sogar, dass alle Menschen zur Umkehr, zum Glauben kommen, dass alle gerettet werden. Aber wir wissen auch, steht auch geschrieben, dass es nur wenige, nur etliche sein werden. Aber die eben fürs Reich bestimmt sind, die will er noch retten. Und wie? Er will eben uns, die wir gläubig sind, die wir an ihn glauben, die wir mit ihm leben, er will uns als Werkzeuge, als seine Zeugen dazu gebrauchen. Und deswegen haben wir noch Tage. Das ist eigentlich der Grund, warum wir noch hier sind, wo wir noch Zeugnis sein sollen, hier unter uns in der Gemeinde. Wir sollen uns gegenseitig Zeugnis sein, aber natürlich auch in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, in der Schule, im Studium, überall, wo wir unterwegs sind und das eben dieses Ziel auch irgendwo im Fokus haben. Und eben das Ziel heißt, Gemeinde bauen beziehungsweise das Reich Gottes bauen und das Evangelium zu bezeugen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jedem, der mir begegnet oder immer wieder eine Predigt halten soll oder was erzählen soll, sondern es geht darum, als Christ zu leben. So wie wir das gesehen haben, es gibt da noch einen weiteren Vers, mit dem, ich komme nochmal drauf, dass ich mich nicht schämen muss über Dinge, die ich tue, sondern dass ich alles, was ich tue, zur Ehre Gottes und zum Zeugnis, dass ich mir durch mein Leben das Evangelium bezeuge. Das ist eigentlich der Sinn und das Ziel und der Hintergrund. Eben nach den Grundsätzen leben und diese die christlichen Grundsätze stehen auch nochmal, ich will zwei Verse dazu lesen, in 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 11 und 12. Aber du als Mann Gottes, fliehe allem. Also da geht's vorher um die Geldliebe, ne? Also wenn man das nachliest, da vorher kommen ein paar Dinge, wo man verführt wird, und hauptsächlich um die Geldliebe, also davon soll ich fliehen, also Timotheus soll davor fliehen. Und jetzt strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Also hier ist auch ein schönes Zeugnis über den Timotheus, das Paulus jetzt hier verfasst, ne? Dass er gibt also Timotheus ein sehr gutes Zeugnis, auch als Vorbild. Also ihn können wir, denke ich mal, auch als Vorbild sehen. Und da sehen wir auch drin, Paulus war also immer um die anderen Geschwister besorgt, ob sie im Glauben feststehen und wachsen, so wie er. Und da habe ich mich so gefragt, sind wir auch besorgt füreinander? Ja, für uns, vor allen Dingen für uns hier in der Gemeinde, nehmen wir Anteil untereinander an den Lebensumständen, beten für unsere Geschwister, also füreinander, oder setzen wir uns für uns ein, gegenseitig, stehen wir ein für gegeneinander, miteinander, helfen wir uns, wie ist da unser Zusammenleben, ne? Das, denke ich mal, sollte man immer wieder neu überdenken und hinterfragen. Ich denke mal, es ist immer wieder auch Möglichkeit, das zu verbessern. Und ich bin immer so schön sagt, dass er eigentlich immer Luft nach oben, ne? Also das ist so ein Begriff, den, denke ich mal, immer auch da ansetzen kann. Ja, dann komme ich zum vorletzten Punkt. Überschrift war also die Verse 27 alleine betrachtet. Würdig des Evangeliums zu leben, Zeugnis des Gläubigen und Einheit der Christen. Ich lese den Vers 27 nochmal vor. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre, steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Aus der MacArthur Studienbibel habe ich ein Zitat hier mitgenommen, was ich sehr schön fand und das auch sehr gut trifft, der Vers 27, würdig des Evangeliums, also das ist der Begriff, ne? Was heißt würdig des Evangeliums? Und das bedeutet einfach, Gläubige sollen geradlinig sein. Daher in Übereinstimmung mit dem Leben, was sie glauben, lehren und verkündigen. Ja, sagt ja Paulus auch selber mal, ja, das, was ich hier predige, oder muss ich jetzt auf mich zeigen, ne, was ich jetzt euch hier verkündige, ist nur so viel wert, wie ich in meinem Leben das umsetze, ja, wie sehr ich danach lebe. Und das sagt ja Paulus auch mal, ja, er will da, ich weiß nicht genau den Wortlaut, nicht gerade, ich glaube, verflucht sagt er nicht, aber irgendwo verdammt sein, wenn er nicht das so macht, wie er es auch predigt. Ne? Also es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder fragen, wie verhalten wir uns, stimmt es mit dem überein? Und es ist auch eine interessante Tatsache oder eine interessante Erfahrung, die ihr bestimmt alle auch schon gemacht habt. Ja, wenn ihr euch, sollte man auch machen, als Christen bekannt habt vor anderen, besonders wahrscheinlich von den Arbeitskollegen oder Freunden, Klassenkameraden, mit denen man tagtäglich zusammen ist. Und wehe, man verhält sich mal anders, als es der christliche Glaube oder die Bibel irgendwo sagt. Dann wird gleich mit dem Finger auf eingezeigt, ne? Du aber, wie kannst du so und so weiter, ne? Also die Menschen wissen oft oder sehr wohl, wie man sich als Christ zu verhalten hat. Ne? Ein Stück weit ist es schon noch ein Stück weit drin. Und da kriegt man manchmal auch einen Spiegel vorgehalten. Ne? Soll natürlich nicht so sein, aber es ist einfach nur ein Hinweis, deswegen eben wirklich authentisch zu sein. Wir hatten das ja auch schon in anderen Predigten, in anderen Predigtreihen, diese Authentizität ist also ganz, ganz wichtig auf dem Paulus und sollte uns auch immer wieder wichtig sein und immer wieder ein Punkt sein, wo wir uns hinterfragen sollten. Ja, und dann geht es dem Paulus ja auch um die Einheit, um das Miteinander, um die Liebe zu allen Gläubigen, zur Gemeinschaft miteinander. Und auch ein Stück weit, Paulus hat sich ja auch selbst aufgeopfert sogar, ja, für die anderen. Er hat selbst sein Leben aufs Spiel gesetzt, ne? Er hat ja mal aufgezählt, was ihm alles widerfahren ist. Er war ja mehrfach im Gefängnis, Schiffbruch, er ist geschlagen worden und also ganz, ganz viel hat er auf sich genommen. Und was natürlich zur Ehre Gottes, Christi, aber auch sich eingesetzt durch Leib und Leben für die Geschwister. Ne? Das ist also eine Besonderheit, beziehungsweise das sollten wir uns auch immer wieder vornehmen oder als Vorbild sehen auch. Ne? Und vor allen Dingen auch das Miteinander. Ne? Wir wissen alle, es gibt ja, ich weiß nicht, kann sie gar nicht alle aufzählen, wie viele Richtungen, also christliche Gemeinden jetzt nicht, also nicht jetzt irgendwelche Sekten, also hier Zeugen Jehovas und sowas, das will ich gar nicht, sondern wirklich Freikirchen und Kirchen und Gemeinden, was es da für unterschiedliche Richtungen und so weiter gibt. Also Einheit ist da ja schwer zu sehen. Gibt es auch Lieder dazu, beziehungsweise auch so Gedanken dazu. Ja, aber was mich ein Stück weit animiert hat oder was ich mir vorgenommen habe, habe da auch persönliche Erfahrungen in meinem Leben diesbezüglich gemacht und gehabt, dass wir doch viel mehr versuchen sollten, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Natürlich, die Basis muss stimmen. Das denke ich mal, da sind wir uns alle einig. Ja, also das Evangelium, das Fundament, Christus. Ja, also das, die Wahrheiten, die müssen stehen. Aber ansonsten ist es doch eigentlich, denke ich mal, oftmals ganz, ganz wichtig, dass wir uns viel mehr um auch die Gemeinsamkeiten, die wir vielleicht haben, die uns verbinden, als immer zuerst auf das zu schauen, was uns vielleicht, wo wir anderer Meinung sind. Und ich denke mal, wir haben die Freiheit, wir sollten die Freiheit auch haben, den anderen dann auch mit seiner Meinung oder Überzeugung einfach ein Stück weit stehen zu lassen und zu sagen, okay, sie lassen wir stehen, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren. Aber leider ist es oft so, dass da auch Gemeinden mittendurch zerbrechen und auseinandergehen, was eigentlich nicht gewollt oder nicht Gottes Wille ist. Deswegen gemeinsam den Kampf des Glaubens, gemeinsam an das Evangelium glauben und gemeinsam verkündigen. Ich habe jetzt hier zu diesen Versen, zum Vers 27 noch ein paar Bibelverse als Ergänzung. Die möchte ich jetzt noch als Ergänzung lesen. Im Epheser Kapitel 4, Vers 1. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und das ist eigentlich das, was wir an den Tag legen sollten. Und damit fördern wir auch die Gemeinschaft. Und es geht noch weiter im Epheser 4, Vers 3. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes bewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Kolosser 1, 10. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht aller Art von guten Werken hervorbringen. Und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Zwei Verse aus dem 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Ihr wisst ja, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und dass wir euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Dem Gott, der euch dazu beruft, an seiner Herrschaft und Herrlichkeit teilzuhaben. Und dann habe ich mir eine Zwischenfrage gestellt, wozu das Ganze? Da kommen dann noch ein paar Antworten aus Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. 2. Petrus 3, Verse 11 bis 14 noch. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen? Den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem der Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Und da habe ich mir noch einen Gedanken reingeschrieben. Ich denke mal, auch die Zeichen der Zeit zeigen es deutlich, dass wir, dass das Kommen des Herrn ist nicht mehr weit. Also wir gehen dem Ende entgegen. Ich denke mal, da kann man ganz viele Sachen auch hervorbringen und erkennen. Und umso mehr sollten wir da daran festhalten. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, eben das, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Wenn ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, beeilt euch, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Also die Hoffnung auf das, was kommen wird. Ich komme zum Schluss, so zum letzten Punkt. Widersprüche und Anfeindungen als Zeichen des richtigen Weges des Gläubigen und auch als Bestätigung des Glaubens. Ich lese nochmal Verse 28 bis 30. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern, ich habe auch noch hinzugefügt, von dem Widersacher, also vom Teufel. Widersacher ist sicherlich gemeint, die Gegner des Glaubens, aber letztendlich ist ja auch der Teufel, der Widersacher Gottes, ein Gegner des Glaubens natürlich. Also wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind, und für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid und das Kommen des Herrn nahe ist. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder davon hört. Ich habe hier noch einen Vers aus Lukas 21, Vers 28. Wenn das alles anfängt, also eben die Zeichen, wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Also eigentlich sollte uns, sicherlich so schwer das fallen mag, sollte uns das auch vielleicht ein Stück weit erfreuen sogar, ja, Corona, die Krisen und so weiter, weil wenn das alles steht hier, wenn das alles kommt, dann sollen wir unsere Häupter erheben, da wir wissen, die Rettung ist nahe, der Herr kommt bald. Ja, es geht hier auch in den Versen um Leiden, und da habe ich mir auch ein paar Gedanken noch aufgeschrieben oder Gedanken gemacht. Wie sieht unser Leiden denn aus? Haben wir Leiden? Also, aber ich bin nur zu dem Schluss gekommen, im Großen und Ganzen haben wir derzeit in unserem Land, also bei uns in unserer Sicht, kaum was zu leiden, um unseres Glaubens willen, meine ich jetzt, ne? Was vergleichbar wäre mit dem, was Paulus widerfahren ist. Also Paulus ist ja, um des Glaubens willen hat er viel leiden müssen. Also das kann man schon wirklich sagen, und ich denke mal, werdet ihr mir zustimmen. Wir haben also eigentlich so gut wie kein oder eigentlich gar keine Dinge zu leiden, als Gläubige, zumindest in Deutschland nicht. Sicherlich weltweit sieht es da anders aus. Vielleicht manche von euch, ich spreche das Thema DDR an, da gab es vielleicht Schwierigkeiten, da gab es wohl auch Leiden. Es gab auch, habe ich auch Zeugnisse gehört, also auch ein Arbeitskollege von mir, dem sein Vater, also der ist gläubig, also landeskirchlich, christlich unterwegs, und dem sein Vater war zu DDR-Zeiten, also das hier aus dem Osten, war im Gefängnis, weil er irgendwie Bibeln verteilt hat, also beziehungsweise gab es irgendwo Punkte, wo seine Familie da auch im Visier der Stasi wohl war und eben sein Vater auch im Gefängnis war, um des Glaubens willen, hat er mir bezeugt. Also da gab es schon solche Leiden, aber bei mir jetzt, ich komme ja aus dem Süden Deutschlands und habe da eigentlich nie irgendwo Schwierigkeiten gehabt mit dem Glauben und so weiter. Also DDR habe ich ja gar nicht so bewusst erlebt, also aber ihr oder viele von euch schon. Da gab es vielleicht diese Dinge. Aber ich denke vielleicht, wie ist es bei uns? Was für Leiden sollten wir vielleicht sogar haben, in Anführungszeichen? Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie ist es? Wir leben ja, wir haben es vorhin schon gesehen, es geht Richtung Endzeit, und da haben wir auch verschiedene Anzeichen und Dinge, die immer mehr, immer stärker werden. Und ich denke mal, ihr stimmt mir da mit zu, dass in den letzten Jahren, ja, es wird also immer kürzer, oder in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, ja, in Richtung Liberalisierung, ja, also ich nenne nur ein paar Stichpunkte, Homo-Ehe und Transgender und so, dieses ganze Thema. Und was auch auffällt, ich denke mal, könnt ihr mir auch zustimmen, dass viele Menschen tätowiert sind, ne? Also wenn man so im Geschäft ist, oder ich bin jetzt auch Manche wissen schon, ich habe meine Arbeit gewechselt. Ich bin jetzt im Zug unterwegs jeden Tag, also Stunde hin, Stunde zurück, also bin Pendel. Und da trifft man ja auch auf Bahnhöfen und so weiter, trifft man auch alle möglichen Leute. Ja? Und es fällt mir so auf, in letzter Zeit verstärkt sich das Ganze. Ne? Also dass da ein Trend da ist. Und wie ist das? Was spüren wir dabei, wenn wir das sehen? Leiden wir da? Und zwar geht es mir darum, der Vers, der mich hier besonders betroffen hat, in 2. Petrus 2, Vers 7. Ich spreche die Situation in Sodom an. Da steht ja, nur Lot hat er gerettet, weil er ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Also Lot hat gelitten unter, er hat zwar, man kann nicht sagen, er ist selber schuld, er hat sich in Sodom angesiedelt, aber trotzdem, er war gerecht. Und er hat wirklich, seine Seele steht auch, wurde gepeinigt, er hat gelitten unter diesen Zuständen, die dort herrschen. Und brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, kennen alle die Geschichte. Und sowas Ähnliches oder was Vergleichbares, denke ich mal, erfüllt sich jetzt wieder in unseren heutigen Tagen. Es nimmt zu. Es ist wirklich ein Trend da. Und da tut es mir schon weh. Also man muss ehrlich sagen, wenn man sich das so überlegt, also wenn man in sich geht, es muss einem wehtun. Es muss ein Stück weit schon, denke ich mal, das kann vielleicht ein Leiden sein, dass wir sogar haben sollten. Und wenn wir das nicht haben, dann sollten wir uns fragen, wo stehen wir? Aber auf der anderen Seite ist mir auch noch einiges wichtig. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Die begegnen uns ja. Ja? Die begegnen uns, vielleicht haben wir einen homosexuellen Arbeitskollegen, Kollegin. Oder Transgender, das solche Menschen, oder tätowiert und so weiter. Wir haben ja mit diesen Menschen zu tun. Ich bin ja auch an der Hochschule unterwegs und mit Studenten, da kommen ja alle möglichen Leute. Ich habe mit allen möglichen Leuten zu tun. Wie geht ihr, wie sollten wir mit diesen Menschen umgehen? Und da, denke ich mal, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Menschen aus der Sicht Gottes sehen, dass wir die Menschen sehen und sie eigentlich liebgewinnen. Wir sollten sie eigentlich lieben. Ja? Warum? Weil Gott sie liebt. Weil er möchte, dass Gott möchte, dass diese Menschen umkehren, dass diese Menschen gerettet werden und dass diese Menschen auch aus ihrer Verkehrtheit, also wenn ich das jetzt öffentlich sagen würde, was ich jetzt sage, dann könnte es sein, dass ich eine Anzeige kriege oder mehrere vielleicht sogar. Und wir sollten auch ganz klar Position beziehen und eine Meinung, das hat es nichts damit zu tun, wir sollen also ganz klar eine Meinung haben, dass wir das natürlich von vornherein aus biblischer Sicht ganz klar ablehnen müssen, ne? Dass wir da ganz klar dagegen argumentieren. Es gibt ja auch Kirchen, es gibt ja auch wohl homosexuelle Pfarrer und so weiter, also in der Landeskirche habe ich gehört oder ist wohl irgendwo die Richtung, also da gibt es auch einen Trend in der Landeskirche, ne? Die gehen ja auch in diese Richtung. Und da sollten wir ganz klar Position beziehen, also das ist meine Meinung und auch wenn wir da Anfeindungen oder Schwierigkeiten kriegen, aber das sollten wir in Kauf nehmen. Das hat also mit dem einen, hat mit dem anderen nichts, es sollte beides sein. Auf der einen Seite ganz klar Haltung, ganz klare Linie ziehen, auf der anderen Seite, aber wenn wir mit diesen Menschen zu tun haben, dann fällt mir einem schwer, muss man ehrlich sagen. Also fällt mir manchmal schwer, wenn ich da mit solchen Leuten zu tun habe. Aber wir sollten da wirklich dem Herrn bitten, dass er uns Kraft gibt, uns Liebe schenkt, wenn wir sie nicht haben, dass wir diesen Menschen entsprechend begegnen. Und wer weiß, vielleicht ist doch der eine oder andere dabei, der sich retten lässt, der umkehrt, der Buße tut und das erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist. Ja, und das ist eben auch nochmal ein Punkt, wie wir uns, wir hatten das ja hier, ich hatte es in der Überschrift als Beschädigung des Glaubens ein Stück weit, bitte nicht falsch verstehen, dass ich natürlich auch, wenn ich ganz klar meinen Glauben oder den Glauben der Bibel, den christlichen Glauben vertrete und auch öffentlich oder beziehungsweise eine Meinung habe, dann werde ich auch angefeindet, dann werde ich auch Widerstand erfahren. Und das ist eigentlich normal, das haben alle, das hat Paulus erfahren, das werden wir erfahren, wenn wir diese Haltung behalten, wenn wir dran festhalten, dann müssen wir auch mit Gegenwind rechnen. Und aber auch da wird uns der Herr helfen und beistehen. Ja, zum Schluss noch vielleicht ein kleines Zeugnis auch für die neue Woche als Ermutigung. Es ist gut, wenn wir, oder ganz wichtig, dass wir jeden Tag neu, also es geht ja auch um den Kampf, genau das wollte ich noch, diesen Gedanken wollte ich noch zum Schluss euch mitgeben, dass wir ja alle, in Vers 30 haben wir gelesen, dass wir alle in demselben Kampf sind, jeden Tag, beziehungsweise Ermutigung, jeden Tag neu, jeden Morgen neu, wenn ihr aufsteht, den Entschluss fassen, ich will heute mit dem Herrn gehen, ich will heute für die Wahrheit, fürs Evangelium, auch kämpfen, wenn es sein muss. Und ja, ich darf da soweit auch Zeugnis geben. Ich habe ja in der Früh immer einen Anfahrtsweg, sitz im Zug. Und da habe ich jetzt seit einigen Wochen oder eigentlich schon Monate angefangen, auch in der Bibel zu lesen. Ich bin wieder dabei, so durch die Bibel durchzulesen. Das ist auch eine schöne Zeit, wo man da sich nehmen kann. Und dass man da auch wirklich immer wieder neu Zeugnis gibt. Und ich bin auch gespannt und habe da auch schon gewisse Bestätigung erfahren dürfen bei meiner neuen Arbeit. Ja, habe ich einen Bruder kennengelernt aus Burgstedt, hier aus Partnergemeinde, ist mein Arbeitskollege und wir können uns zwar nicht regelmäßig, aber wir verabreden uns immer so, versuchen das einmal die Woche, dass wir uns zusammensetzen und wenn jeder Zeit hat, dass wir zusammen beten, zusammen Bibel lesen und auch vielleicht haben wir Hoffnung, da gab es auch Möglichkeiten, war auch interessant, kann ich noch erzählen, zurzeit ist mein Chef, also der Studiengangleiter, ist krank, ich bin der Stellvertreter und normalerweise muss der Studiengangleiter immer zu den Sitzungen von den Fachbereichen mit der Rektorin und so weiter. Und ich als Stellvertreter muss da jetzt vertretungsweise hin. Und im Vorfeld war so der Gedanke, oder haben wir einen Anlauf gemacht, oder habe ich eine Initiative mit dem, weiß nicht, ob jemand den Deutschen Christlichen Technikerbund kennt und schon mal jemand gehört hat. Das ist ein Verbund, der geht an Hochschulen, macht Büchertische, organisiert Vortragsabende, eben Spannungsfeld, Technik, Wissenschaft, Glaube. Das ist so ein bisschen das Thema. Und versucht halt ein Stück weit Studentenmission zu betreiben. Und da haben wir einen Termin gehabt und da haben wir überlegt, wie könnte man jetzt da vielleicht irgendwo was initiieren. Und da ging es um eventuelle Vorträge, die wir vielleicht organisieren können. Und da waren wir mit dem Bruder aus Burgstedt, den habe ich auch mit reingenommen, waren wir bei der Rektorin, die war erst sehr skeptisch und hat gesagt, ja, sie muss das mit dem Gremium, mit den Studiengangleitern, weil es geht ja um die Studenten, will sie das nicht selber entscheiden und so. Und das war dann interessant, dadurch, dass ich Stellvertreter war, war ich dann mit dabei und durfte das dann vorstellen. Und gut, jetzt Corona-Zeit ist natürlich etwas Besonderes, aber danach, vielleicht klappt es aus, dass wir da ein Stück weit Möglichkeiten haben, da auch was zu organisieren und dort das Evangelium einfach zu verkünden und auch offen zu sein. Genau, und das ist, sagen wir mal, eine Ermutigung für mich auch, eine Bestätigung und auch ein Ansporn, da das nicht hinterm Berg zu halten, sondern wirklich auch da Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sein. Wie gesagt, ich brauche nicht immer jeden zu jeder Zeit was erzählen, aber ein Stück weit doch sollte es uns wichtig sein, dass zumindest mit denen wir tagtäglich auch zusammen sind, dass die wissen von uns. Ist auch interessant, der Bruder aus Burgstedt, wir haben uns zwar vorher gekannt und haben uns auch unterhalten, aber wir wussten nicht gleich, ich kannte ihn ja nicht, dass wir gläubig sind, ne? Dass wir in Anführungszeichen gleiche Gemeinde quasi gehen. War noch interessant, aber jetzt wissen wir es und so weiter. Aber das ist noch eben ganz, ganz wichtig und schön, das zu sehen. Und ja, deswegen wünsche ich euch da viel Kraft und Ermutigung auch für die neue Woche. Amen.